This is GFL Football.
Road to German Bowl. Der GFL-Podcast mit Nicola Martin und Christian Schimmel. Auf meinsportradio.de.
Road to German Bowl, der GFL-Podcast hier bei meinsportradio.de. Wir sprechen über das, was letztes Wochenende in der GFL passierte. 7 Spiele und über die 4 Spiele am kommenden Wochenende. Mein Name ist Nicola Martin und ich habe in den Leitungen Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian.
Einen wunderschönen guten Tag, Nicola.
Ja, wir sprechen also über das, was letzte Woche passiert ist und fangen im Norden an. Und ja, wir fangen an bei den Dresden Monarchs, die New Yorker Lions aus Braunschweig zu Gast hatten. Spitzenspiel in der GFL, die Dresdner mit der Möglichkeit, quasi nach der Niederlage der Braunschweiger die Woche davor gegen die Rebels ihr Statement zu setzen und die Braunschweiger noch mehr in die Bredouille zu bringen. Am Ende ist es ein 44-24 Auswärtssieg für die Braunschweiger. Rückspiel ist am letzten Spieltag Anfang September. Ja, die Dresdner, die gut losgelegt haben, 7-0 geführt haben, dann stand es irgendwann 14-14 und irgendwann ging es dann doch den Bach runter. Und wir müssen sagen, letzte Woche noch die Braunschweiger mit 5 Turnovern, diese Woche 0 und Dresden, die wir letzte Woche gegen Kiel so gelobt hatten, weil die Turnoveritis endlich so aufgehört hatte. Ja, diese Woche wieder 3 Picks von Trenton Norwell und dann kannst du gegen Braunschweig so ein Spiel auch nicht gewinnen.
Das heißt, du möchtest jetzt damit ausdrücken, dass wir anhand unserer Einschätzung aktive Auswirkungen auf die GFL-Teams haben. Habe ich dich richtig verstanden?
Nö, das wollte ich so direkt nicht sagen, aber wir erkennen Tendenzen.
Wirklich schade. Bei Dresden könnte man, wenn man böse ist, wieder sagen, back to usual.
Back to the roots. Und,
ja, genau. Es ist so ein bisschen der Dresden-Football. Wir sind eigentlich ganz gut, aber wir machen uns das Leben halt selber immer wieder schwer. Und bei Braunschweig war es vermutlich so, dass der Coaching-Staff so angepisst war und zu sagen, wisst ihr, die Route von Dresden nach Braunschweig sind schon viele Menschen im 17. Jahrhundert gelaufen. Ihr könntet die Nächsten sein, die das mal ausprobieren, wenn ihr euch nicht konzentriert. Und ja, entsprechend haben die Lions da gespielt. Ich weiß trotzdem ehrlich gesagt nicht, Nicola, was ich mir aus dem Spiel rausziehen soll, weil gefühlt war Dresden näher dran, als das Ergebnis ist. Und sie haben mehrfach geführt und sie haben auch ein paar echt gute Drives gehabt. Und Braunschweig wirkt für mich diese Saison immer noch nicht unverwundbar.
Also die Zahl, die ich interessant finde, ist Jadeveon Clark, der Quarterback, 24 Mal gelaufen ist für 96 Yards. Aber vor allen Dingen, dass die beiden Running Backs, McFadden und McKent, 25 Mal gelaufen sind für 72 Yards. Das heißt, Inside Run war anscheinend unter 3 Yards pro Schnitt. Das ist für Braunschweig bedenklich wenig. Zum Glück hatten sie einen scrambling Quarterback, womit Dresden anscheinend dieses Jahr gar nicht klarkommt. Siehe Kiel, siehe bei Berlin. Aber ansonsten,
Ja, das stimmt. Das ist schon durchaus interessant, dass die Lions in der Hinsicht so Probleme bekommen haben. Man muss ja vielleicht auch nochmal dazu sagen.
Und dass sie Mitchell Page 11-mal den Ball fangen lassen mit 217 Yards, ist vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich.
Aber Page ist halt, also, ne, war jetzt die Frage, Page hat gegen alle gemacht, was er will, macht er gegen Braunschweig auch, was er will? Antwort, ja, macht er. Ja, also der ist gut, aber was man vielleicht zu Braunschweig vielleicht sagen muss, das ist schon ein Team, was sich zwar in den letzten Jahren sehr auf Terrio gestützt hat, aber was trotzdem gerne und gut den Ball laufen konnte. Jetzt hat sich Landis McCran vermutlich relativ schwer verletzt. Ich weiß jetzt noch nicht, ob da schon Diagnosen aus und auf dem Platz sah es nicht gut aus. Von daher muss man mal sehen, wie viel Arbeit da McClendon noch übernehmen kann. Genau, McClendon war der Kollege, der sich direkt vor der Saison verletzt hat. Und dann hat McCants in seiner Teilzeitrolle wieder übernommen und McFerrin quasi als Fulltime-Starter.
Also McClendon war der Leading Rusher der GFL 2017, der hat sich verletzt, für ihn kam McFerrin der Leading Rusher der GFL 2 2017.
Ja. Was den Ravensburg Razorbacks offensichtlich nicht nachhaltig geschadet hat, was die Offense betrifft. Das ist interessant und vielleicht noch eine interessante Personalie, die noch nicht spielberechtigt ist, die aber vielleicht schon genannt werden kann, denn die Lions haben ja Nate Morris als erneuten Neuzugang vorgestellt, der dieses Jahr in Bergamo gespielt hatte.
Und der noch 3 Spiele gesperrt ist. Ich habe dann in einem Forum gelesen, der bringt die richtige Einstellung mit. Denke ich mir, der ist bisher noch nie Meister geworden. Der hat den Euro Bowl einmal gewonnen, aber ansonsten war es das. Mit, ja, Hall, vor allen Dingen, mit Hall nicht Meister geworden, mit Frankfurt nicht Meister geworden, mit Braunschweig auch nicht. Also er ist trotzdem begnadeter Spieler, ja, aber trotzdem.
Ja, klar. Ja. Also für mich war das halt letztes Jahr der Difference Maker bei den Lions. Hat dann im German Bowl nicht immer so, also nicht den Erfolg gehabt. Das Jahr davor bleibt halt vor allen Dingen noch seine 15 Jahre, die er sich für Frankfurt gegen Hall geholt hat, die den Frankfurtern die letzte Chance auf die Südmeisterschaft genommen hat, in Erinnerung. Ich weiß jetzt nicht, ob ich bei Nate Maris mit Einstellung argumentieren würde. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Footballspieler, der Braunschweig qualitativ weiterhilft. Aber das ist jetzt kein...
Die Frage für mich ist, ist Braunschweig nicht sehr gut genug, um eventuell 15 Jahre, die er sich einfängt, wieder auszubügeln?
Es kommt... Ich glaube, dass man das so pauschal nicht sagen kann. Ich drücke mich mal so aus. Ich glaube nicht, dass sie zwingend so viel besser sind, dass es ihnen egal sein kann, ob er sich dann eine 15 Jahre holt, ja oder nein. So, weißt du? Und wenn du halt gegen die Rebels zu Hause schon verlierst, die zwar auch ein sehr gutes Spiel gegen Köln gemacht haben, da kommen wir gleich zu, sie schweben für mich nicht so über den Dingen. Ich glaube, dass die schon immer noch klar besser sind als Köln, dass sie immer noch besser sind als Dresden, Kiel, vermutlich auch als Berlin in einem normalen Spiel. Auf die Partie gegen Potsdam bin ich sehr gespannt. Da werden wir am Sonntag ein paar Antworten kriegen. Aber für mich sind sie halt nicht mehr das dominante Team der letzten Jahre, auch wenn sie zweifellos immer noch gut sind. Und das am Wochenende war jetzt nun auch wirklich nochmal ein Ausrufezeichen gegen die Monarchs. Wobei ich mir absolut sicher bin, dass da sehr viel Druck im Vorfeld auf die Mannschaft ausgeübt worden ist, doch endlich mal die Fehler ein bisschen runterzufahren.
Nun ja, also Braunschweig schlägt Dresden. Die Berlin Rebels hatten im Duell der anderen Teams, die im Augenblick auf Playoff-Plätzen steht, die bisher ungeschlagenen Cologne Crocodiles zu Gast. Und wie es so ist, wenn man als Ungeschlagener auf die Rebels trifft, danach ist man nicht mehr so ganz ungeschlagen. Auch die Crocodiles hat es erwischt, 34-13 der Endstand, der aber über einen 28-0 Halbzeitstand nicht hinwegtäuschen darf. Am Ende haben die Rebels 140 Yards an Offense mehr. Und wenn ich mir das so anschaue, statistisch gesehen, 29 Läufe für 140, 12 von 20 Pässen für 265 und 3 Touchdowns, ist das jetzt nichts, was stark vom Rebels Football abweicht. Ja, 29 Läufe, 4,8 pro Schnitt, super. Ja. Sorgenfalten sollten vielleicht nur kommen, dass Terrell Robinson 6 Sacks gefressen hat, aber ansonsten...
Das war halt dominant. Also, ja. Die haben halt zu viel Physis für Köln gehabt. Das war genau das, was ich so ein bisschen vorm Spiel befürchtet habe. Die Kölner sind schon eine Truppe, gegen die Rebels ihr Spiel eigentlich ganz gut durchziehen können. Und dann hat Köln halt an dem Tag auch echt, ich glaube, dass viel Tackling trainiert worden ist. Da ist der Stab von Dresden nach Köln weitergewandert. Da waren einige Szenen dabei, wo man doch den Raumgewinn erheblich hätte einschränken können. Und ansonsten war das einfach zu viel. Köln ist immer noch im Aufbau. Köln ist immer noch eine Mannschaft, die um die Playoff-Plätze mitspielen wird. Es wird jetzt vielleicht schon wieder ein bisschen enger. Es wird sehr, sehr spannend, wie sich die Plätze zwischen Potsdam, Berlin, Braunschweig, Dresden, Köln dann letztlich ausklabüsern. Aber das war einfach zu viel. Und die Rebels haben das schon in Braunschweig sehr, sehr gut gemacht und haben das in anderen Partien gut gelöst, haben dann gegen Kiel einen absoluten Stinker hingelegt, aber das ist eine gute Footballmannschaft. Nur die Frage ist, wie viel Konzentration kriegt Kim Kutschi in diese Mannschaft? Wie viele von diesen Braunschweig-Spielen kriegst du in so einer Saison auf den Platz? Weil sie werden die brauchen, um dann wirklich um ganz oben anzugreifen.
Die Rebels, die sich erstmal in die Sommerpause verabschieden, die spielen erst im August wieder, dann in Köln das Rückspiel, also quasi back to langes back.
Genau, und das ist jetzt kein Spiel, was vielleicht mit dem direkten Vergleich noch spannend ist wie im letzten Jahr, aber wo sich halt die Rebels auch absolut keine Ausrutsche erlauben dürfen.
Genau, dann schauen wir noch auf das Duell der Verfolger auf die Playoff-Plätze. Die Potsdam Royals hatten die Kilbeurte Hurricanes zu Gast, am Ende setzen sich die Royals klar 50-21 durch. Und jetzt müssen wir sagen, Kiel, dass nach 11 Jahren, wo sie durchgehend in den Playoffs waren, jetzt ist wohl Schluss.
Jetzt ist wohl Schluss. Ich meine, man muss den wirklich hoch anrechnen, dass sie sich echt nochmal in dieses Spiel gekämpft haben, wo sie schon 3 Scores hinten waren. Aber wenn man jetzt böse wäre, könnte man sagen, dann hat Potsdam halt wieder angezogen und dann war halt wieder relativ schnell Ruhe. Und die Royals haben gezeigt, dass die auch gegen eine gute Kieler Defense, die schon einigen Mannschaften den Pass relativ gut weggenommen hat, ja, wirklich werfen konnte, wie sie wollten. Und Gaffer, der wieder mit einem sehr, sehr starken Spiel, der Quarterback der Royals, die sind einfach ein bisschen zu gut für Kiel in diesem Jahr. Das war vor dem Spiel meine Befürchtung. Hat sich dann auch so bestätigt.
Und sie haben vor allen Dingen Kiel komplett den Lauf weggenommen. Footman konnte nicht scramblen. Dann wurde auch noch wenig Lauf gecallt, weil es ging ja relativ schnell aus dem Leim. Und wenn dann Kiel aus 21 Läufen 37 Yards netto macht, dann weiß man, wie so ein Tag läuft. Das heißt, Footman musste werfen. Hat übrigens auch 5 Sacks gefressen. Das heißt, die Front 7 der Potsdamer scheint richtig gute Arbeit gemacht zu haben. Und das ist auch das, warum wir es in Richtung Braunschweig ganz spannend finden. Und auf der anderen Seite, ja, die Royals offensiv 6 Touchdown-Pässe und dann noch für 150 Yards gelaufen, also insgesamt 540 Yards an Offense, dafür, dass wir die Kieler Defense nicht so schlecht fanden bisher, das ist schon aller Ehren wert. Points of Turnover übrigens 21 für Potsdam.
Ja, und das hilft in so einem Spiel dann halt auch.
Das heißt, aus jedem Turnover der Kieler haben die einen Touchdown gemacht.
Genau, und das ist mit Sicherheit eine Sache, die sehr positiv für Potsdam ist. Auch wenn ich bei denen manchmal echt den Eindruck habe, wenn die vorne sind, dann geht der Fokus so ein bisschen weg. Und dann geben sie halt wieder Gas. Das war in Hamburg stellenweise auch der Fall. Das war gegen Köln der Fall, was sie dann letztlich sogar das Spiel gekostet hat. Und auch gegen die Rebels, was sie auswärts gewonnen haben, gab es durchaus Momente, wo sie dann wirklich ein bisschen nachlässig geworden sind. Kann man vielleicht damit begründen, dass es ein Aufsteiger ist, Unerfahrenheit, whatever, aber gegen gute Gegner rächt sich sowas.
Ein Aufsteiger, der letztes Jahr aber auch keinen guten Gegner wirklich gehabt hat. Also außer die beiden Düsseldorf-Spiele, wo das zweite war auch ein bisschen deutlicher. Ansonsten haben sie ihre Gegner ja planiert, also die müssten ja nie 4 Quarter durchspielen.
Eben, das ist ungewohnt und dieses Jahr werden gewisse Dinge in der GFL halt wirklich bestraft.
Dann kommen wir zum letzten Spiel, zum Abstiegsendspiel, das hier live bei meinsportradio.de übertragen wurde. 762 Zuschauer im Stadion sahen Hildesheim gegen Hamburg. Hildesheim mit 2 Neuzugängen, Tyler Johnson auf Quarterback, aber nur auf Backup-Quarterback. Der war ursprünglich für die Comets gemeldet, ging dann zwischendurch in eine Arena League und kam zurück. Und Jalil Awini, letztes Jahr Notfall-Quarterback in Frankfurt in der zweiten Saisonhälfte. Athlete und Offensive Weapon, würde mancher sagen, mehr als Quarterback. Der kommt als Receiver-DB-Kick-Returner. Das hat dem ersten Quarter super funktioniert. 14-0 die Führung. Dann machen sie noch 3 Punkte, weil Hamburg einen Punt verbaselt. 17-0. Und ab da war die Herrlichkeit aber irgendwie vorbei auf Hildesheimer Seite. Man möchte sagen, zum Glück gab sie zwischendurch auf Hildesheimer Seite, sonst wäre das echt ein zähes Spiel geworden, das nämlich ab da nur noch 15 Punkte sieht. Am Ende 23-9 für Hildesheim und eine super Ausgangsposition vorm Rückspiel, nämlich 2 Scores Vorsprung. Ich war überrascht, dass es dann von den Yards her so eng ist. Es fühlte sich deutlicher an und auch Timothy Speckman im Interview fand dann auch, dass man noch mit einem blauen Auge davongekommen ist auf Hamburger Seite. Aber sieht düster aus für die Huskies.
Ich habe mich echt gewundert, weil ich hatte vor dem Spiel Hamburg als leichten Favoriten gesehen und das zeigt, dass diese Personalrochaden ja zumindest für etwas an Verwirrung gesorgt haben. Und Hamburg, weiß ich nicht, relativ stur am Gameplan festgehalten, habe ich den Eindruck, der hieß Goodwin, Goodwin, Goodwin. Ich meine, das gab's auch schon zu Anfang der Saison. Dann ist viel Kritik auf die Hamburger Offense eingeprasselt. Jetzt hat man das wichtigste Spiel der Saison.
32 Läufe von Goodwin stehen 27 Pässe von Mark gegenüber, von denen halt nur 11 ankamen.
Ja, aber die kamen doch erst später, oder nicht?
Ja, aber zwischendurch.
Also die haben doch erst umgeschaltet, als sie hinten waren, oder nicht? Da täusche ich mich.
Nee, die haben am Anfang ein bisschen geworfen, dann zwischendurch viel gelaufen und dann am Ende wieder geworfen.
Okay. Ja, ich weiß nicht, ob man sich da so einen riesen Gefallen getan hat, was die Hamburger Personalplanung betrifft. Aber nochmal, das ist noch nichts verloren. Das, was ich in deinem Radiostream gehört habe, war das, was ich flat bezeichnen würde. Eine Mannschaft, die wirklich nicht auf dem Platz war, die ersten anderthalb, 2 Viertel. Und das, was ich gehört habe aus den Spielen, auch gesehen habe, wäre ein eindeutigerer Sieg von Hildesheim vermutlich nicht komplett überraschend gewesen.
Und dann wäre das Ding schon durch gewesen. Wir machen eine kurze Pause und dann besprechen wir über die GFL Süd, die am Sonntag stattgefunden hat. Bis gleich.
Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 1. bis 15. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Sebastian Müllenhoff, der Moderator von Interception im Football Talk auf meinsportradio.de. Jede Woche berichten wir über die Spiele in der NFL und besprechen die wichtigsten News aus der reichsten Liga der Welt. Darüber hinaus bieten wir euch Specials zur Free Agency, zum Draft und der Trade Deadline. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann bewertet unseren Podcast bei iTunes mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Road to German Bowl, der GFL-Podcast hier bei meinsportradio.de. Nicola Martin, Christian Schimmel. Wir sprechen jetzt über die GFL Süd und wir sprechen über... Ja, lass uns anfangen mit Marburg gegen Ingolstadt. Das ist das Spiel, das wir kommentiert haben.
Ja.
Die Marburg Mercenaries hatten die Ingolstadt Dukes zu Gast. Und Robert Weber, der Quarterback der Marburg Mercenaries, hat sich in Deutschland anscheinend so wohl gefühlt wie die DFB-Elf in Russland und hat sich nach einer Woche gesagt, nee, ich will nach Hause. Und ist wieder abgeflogen. Zum großen Erstaunen sämtlicher Marburger, wie wir dann festgestellt haben am Sonntag, die das ein bisschen unvorbereitet getroffen hat. Dementsprechend hat Silas Nasita gespielt, was die Ingolstädter irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt hat. Die Ingolstädter, die ziemlich indisponiert wirkten in Halbzeit 1, das Ganze aber doch enger gestalten konnten in Halbzeit 2. Und am Ende steht es 30-24 für Marburg. Zwischendurch ein 23-3 für Marburg, das also nochmal ganz knapp wurde. Die Marburger nach dem Spiel, Coach Dale Heffron, den habe ich gefragt, you dodged a bullet, also das war halt eine knappe Sache, meinte er so definitiv, wie so oft dieses Jahr. Und der Ingolstädter Headcoach Eugen Haaf war bedient, ist gar nicht mehr das Wort. Das war schon eine Steigerung davon, so nach dem Motto, das war so dermaßen unnötig, der war einfach nur sauer auf sein Team.
Ich glaube, wenn man Haaf an diesem Abend einen Baseballschläger in die Hand gegeben hätte, er hätte ihn einzusetzen gewusst.
Aber dann hätte der Bus keine Scheiben mehr gehabt.
Ja, nicht nur das. Wobei ich eher das Gefühl hatte, dass das so eine... Also er war sehr sauer, aber er war auch echt ein Stück weit niedergeschlagen. Und das konnte ich nach dem Spiel absolut verstehen, weil Marburger Spiele sind in dieser Saison echt kompliziert. Sie gewinnen ihre Heimspiele, aber es sind sehr oft sehr unrhythmische Spiele. Die haben am Anfang Ingolstadt wirklich überrascht und Ingolstadt hat defensiv wirklich einige massive Fehler gemacht. Lange Third Down Conversions zugelassen, Dritter und weiß ich nicht, bis ins Marburger Hinterland und es hat halt trotzdem funktioniert.
Marburg, 9 von 12 bei Third Downs.
Ja, und das ist so ein bisschen die Story dieses Spiels und dann kommst du halt irgendwie auf ein Score ran und lässt dann halt Henrik Schwarz komplett offen stehen, weil drei Defensive Backs auf die kurze Route auf der Außenseite springen und Hennen und Schwarz halt, ja, so sich vermutlich selten so frei gefühlt hat wie in diesem Moment. Und dann den mit vorentscheidenden Touchdown macht. Und das letzte, was dieses Spiel dann entschieden hat, war halt, dass Marburg mit der letzten Serie einfach über 5 Minuten von der Uhr nehmen kann. Und Ingolstadt es nicht gestoppt bekommt. Und ich weiß nicht, wie du es siehst. Für mich sind das von der Qualität her immer noch Teams, die mindestens auf Augenhöhe sind. Aber die Dukes rennen bis auf das Spiel gegen die Cowboys dieses Jahr echt ihrer Form konstant hinterher.
Ja, es war ja mehr drin. Also man hat es gegen auch die Allgäuer gesehen, da wäre mehr drin gewesen. Ja, sie haben irgendwie zwischendurch mal das dritte Quarter verpennt. Das vierte haben sie diese riesen Aufholjagd gestartet, es war halt zu spät. Das ist tatsächlich, also ich meine, in Frankfurt wäre vielleicht auch mehr gegangen bei den ganzen Strafen der Frankfurter. Ja, auch da haben sie es ein bisschen verschlafen. Und hier, ich meine, es geht halt in einem langen Pass auf Lorenz Regler los, nach dem ersten Touchdown der Marburger, der macht 57 Yards und dann schlägt Phil Daniel den Ball frei und vorbei war es mit der Herrlichkeit, ja, und ab da war es erstmal ja fahrig, wirklich von den Ingolstädtern Marburg kann auf 16-0 aufbauen. Dann wirft Nathan Hughes eine Interception im Mittelfeld quasi. Der nächste Pass ist ein Touchdown für 52 Yards auf Phil Lanieri, steht 23-0 und wir denken uns noch, joa, das war's wohl. Dann kommt Ingolstadt auf 23-3 ran und dann kommt der Playcall der Woche, wo ich mir denke so, ey, was macht der da? Das war dieser Trickspielzug, also die Offense läuft wieder und dann kommt ein Trickspielzug, Lindley soll als Running Back werfen, wirft einen Pick, Ingolstadt macht kurz darauf einen Touchdown und hat sogar eine Halbzeit, kurz vor der Halbzeit nochmal die Chance, an den Ball zu kommen und was zu machen. Und dann steht es 23-10, Ingolstadt kommt raus aus der Halbzeit, macht den Touchdown, 23-17. Und als man sich dann denkt, okay, jetzt seid ihr wieder dran, vor allen Dingen, weil sich Marburg durch Strafen irgendwie tief reingebuddelt hat, bei den dritten und elf fressen sie in 74 Jahren Touchdown passt und 30-17, das war es dann halt. Da war halt eine Zähle dabei, da war Dritter und 25 und ganz unspektakulär entscheidet sich Marburg zu laufen mit Nasita. Das heißt, der Quarterback läuft einfach über die rechte Seite, läuft an der Seitenlinie entlang und macht 28 Yards zum First Down. Und wir schauen uns an und denken uns, euer Ernst?
Genau. Zumal in dem Play halt wirklich 6 Leute hatten ihn über die Seitenlinie zu schubsen, so ungefähr.
Ja, das ist das erste Mal, dass ich erlebe, dass die Seitenlinie einen Tackle verpasst.
Ja, und das ist halt das Ding, das ist halt auch der Grund, warum Haaf so angepisst im Interview war, weil Ingolstadt halt wirklich eine ganze Menge Chancen hatte und für mich das Spiel auch so ein bisschen fast eine gute Chance hatte zu kippen nach dem Ingolstädter Touchdown. Aber Marburg, muss man sagen, bis auf dieses Kirchdorf-Spiel, die haben wirklich eine Nase für die knappen Dinger. Auch in Stuttgart gewonnen, gegen Allgäu ein relativ enges Spiel gewonnen. Also, das machen sie insgesamt schon gut und da scheint auch eine ordentliche Mentalität in der Partie zu sein. Und jetzt müssen wir einfach sehen, wohin das Team trägt. Ich meine, die Punkte, die sie jetzt geholt haben, die nimmt ihnen keiner mehr weg. Und aktuell haut sich keiner um Platz 3. Ingolstadt verliert konstant. Auf Allgäu kommen wir gleich zu sprechen. Kirchdorf, München, Stuttgart sind jetzt nicht die zwingenden Konkurrenten. Dann bleibt dann halt auch einfach nicht mehr viel, wenn wir davon ausgehen, dass 1 und 2 an Frankfurt und Hall sind.
Und die Marburger haben jetzt einen neuen Quarterback geholt. Zach Cunha heißt er, kommt von Minnow State, Division 2, North Dakota. Müssen wir dann gucken. War 6 Jahre am College, war er zweimal eine Verletzungs-, wie nennt man das? Redshirt-Freigabe bekam. Aber in den anderen 4 Jahren Starter. Und müssen wir gucken, ob der schon gegen Hall spielt oder erst in der Rückrunde. Aber das ist dann aber quasi die Zukunft bei Marburg.
Das ist vielleicht noch eine interessante Note. Wir nehmen jetzt Mitte der Woche auf. Ab dem nächsten Wochenende ist dann die Transferperiode
ab Samstag
geschlossen. Genau, Samstag ist die letzte Möglichkeit, jemanden zu verpflichten. Danach gibt es auch in der GFL ist es keine Trade-Deadline, das ist eine Transfer-Deadline, müsste man sie nennen. Von daher darf man dann gespannt sein, ob und welches Team noch reagiert. Was durchaus sein kann, dass ein Team einen Spieler verpflichtet, den aber noch nicht bekannt gibt. Und aber danach geht nichts mehr. Das heißt, wenn man sich entscheidet, was zu tun, dann möglichst
diese Woche.
Zeit. Ja, genau.
Dann kommen wir zu einem anderen Spiel in der GFL Süd an dieser Woche. Die Cowboys waren zu Gast bei den Allgäu Comets im bayerischen Duell der Woche quasi. Und Freistaat interne Tabelle, Allgäu Platz 1 gegen Cowboys Platz 4. Und die Freistaat interne Tabelle wurde ein bisschen auf den Kopf gestellt, denn die Landeshauptstädter quasi setzen sich in der Kemptener Provinz durch mit 31-28 und in Kempten, wenn man den Spielbericht so liest, leckt man Wunden.
Ja, kann man so sagen. Und wie gesagt, mein Eindruck ist ohnehin ein bisschen so, dass aktuell etwas Unruhe im Allgäu ist. Und ich denke, dass die Niederlage gegen München für einige sehr überraschend kam. Ich meine, Nicola, wir haben beide auch schon letzte Woche gesagt, dass wir es durchaus zutrauen, München da Punkte zu machen. Ich hätte nicht gedacht, dass 31 reichen, um dort zu gewinnen. Die Frage ist, wie groß werden die Zweifel bei den Comets? Gibt es die? Sie stehen immer noch deutlich besser da als im letzten Jahr. Und sie haben mit ihrer Offense auf jeden Fall für eine Menge Aufmerksamkeit für die Footballer da gesorgt. Aber letztlich wollen die Fans und die Verantwortlichen da dann auch Ergebnisse sehen. Die waren weitestgehend gut, aber jetzt hat man entsprechend in Marburg verloren mit viel, ich will nicht sagen Glück, aber ein sehr enges Spiel gegen Kirchdorf gewonnen, was du ja auch kommentiert hast, und jetzt gegen München verloren. Die Tendenz zeigt da auch eher nach unten, oder?
Ja, zumal die Gegner jetzt auch nicht einfacher werden. Sie haben Saisonhalbzeit, sie haben aber noch gar nicht gegen Frankfurt gespielt, müssen noch einmal gegen Hall ran. Das sind schon mal drei plus Marburg zu Hause als Rückspiel direkt nach der Sommerpause. Das sind schon mal vier Spiele, wo es schwierig wird. Und dann bleiben nur noch drei. Ja, und das erste ist am Wochenende in Kirchdorf. Kirchdorf hatte jetzt keinen Gegner letztes Wochenende. Die konnten also zwei Wochen sich weiterhin auf die Comets konzentrieren und deren spezielle Offense, auch wenn Christoph Riener und Flo Bärenberg sagen, ja gut, was die mit dem Pass machen, sind halt teilweise Laufkonzepte. Ja, also von daher, es ändert nicht so viel, es verschiebt es nur ein bisschen. Aber trotzdem können sie sich direkt darauf einstellen. Das einfache Los Stuttgart haben sie schon durch. Das vielleicht einfache Los Ingolstadt haben sie auch schon einmal geschlagen. Also die zweite Saisonhälfte wird eher tougher als die erste.
Und das vielleicht einfache Los München haben sie jetzt verloren, ne? Also
und der Unterschied ist halt auch, die Defense-Koordinatoren haben jetzt eine Sommerpause Zeit, sich die sieben oder acht ersten Spiele der Kempner mal auf Tape anzuschauen und sich vier, fünf Wochen dazu Gedanken zu machen. Ja, weil sonst nicht stört.
Und was sich ja unter anderem in Marburg gezeigt hat und auch gegen München, Druck scheint jetzt nicht die schlechteste Option zu sein. Das scheint sich schon ein bisschen rauszukristallisieren.
Das ist ja auch, was Kirchdorf versucht hat, irgendwie durch falsche Winkel sind sie nicht rangekommen, aber wie Shannon Smith da die O-Line verprügelt hat, die Idee war ja, dass er zwei, drei Leute bindet und dass er recht durchstürmt, hatte ich das Gefühl, aber es hat dann nicht geklappt, dass sie noch zu Boden reißen, ja. Aber ansonsten, also auch Kirchdorf scheint mit Druck kommen zu wollen. Und sagen wir es mal so, wenn man sich so anschaut, was Frankfurt und Hall auf dem Papier haben, also die werden sie nicht in Coverage setzen. Das haben sie noch nie getan und ich wüsste nicht, warum sie das gegen Frankfurt oder gegen Kempten tun sollen.
Nö, gehe ich auch davon aus. Und das wird noch eine schwierige zweite Saisonhälfte. Und man darf halt bei den Comets nicht vergessen, die Defense ist halt auch ein wesentlicher Teil einer Footballmannschaft und die funktioniert in dieser Saison weit weniger gut, als das zum Teil schon der Fall war. Und ich bin wirklich gespannt, wie es da weitergeht. Es ist wirklich eine hochsympathische Truppe, die Comets. Aber die Ergebnisse werden dann letztlich das aussprechen. Ich glaube nach wie vor, dass sie eine gute Chance auf die Playoffs haben. Aber der Spielplan wird halt eben nicht einfacher. Und dieses Spiel in Kirchdorf am Wochenende ist schon sehr, 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 sehr wichtig.
Das Ding ist halt, wenn ich mir jetzt vorstelle, gegen wen die in den Playoffs spielen könnten, ja. Braunschweig, Berlin oder Potsdam, so als Beispiele mal rausgepickt. Das sind die Lines, gegen die nicht ran wollen.
Nee, Potsdam könnte halt super lustig werden, weil halt irgendwie so ein 85-84 oder so. Weil beide den Pass nicht verteidigen können. Aber Potsdam wäre in so einem Spiel halt klarer Favorit, klar. Weil die mit deren O-Line vermutlich schon nicht so nette Dinge anstellen würden. Aber es können beide werfen und beide können den Pass nicht verteidigen. Von daher bestünde da Potenzial.
Die schlechte Nachricht des Tages war dann der Münchner Sieg für die Stuttgarter, weil die kämpfen ja immer noch im Tabellenkeller und sind weiterhin sieglos, hatten Schwäbisch Hall zu Gast und haben erwartungsgemäß, wollen wir fast sagen, 0:38 verloren. In einem Spiel, wo anscheinend Hall sich auch gedacht hat, knapp wird das eher nicht, lass mal Sachen testen.
Ja, genau. Es sind viele aus Empty gelaufen, was jetzt nicht zwingend Hall typisch ist, die zwar gerne eine Spread spielen, aber schon mit einem Running Back oder mit einigen im Laufspiel, da wollte man wohl ein bisschen was testen. Hat auch gut funktioniert. Von daher ein Pflichtsieg, muss man schon so sagen, für Hall, die in den letzten Jahren ja durchaus schon mal ihre Probleme mit Stuttgart hatten und die da durchaus in enge Spiele verwickelt worden sind. Dieses Jahr nicht. Und die Niederlage von Allgäu gegen München, beziehungsweise der Münchner Sieg, so muss man es ja auch mal formulieren, hat den Stuttgart dann schon wehgetan, weil das so die einzige Mannschaft ist, die im Süden für Platz 7 so ein bisschen in Reichweite ist. Gut, Ingolstadt hat 2,5 Siege, Kirchdorf hat 2,5 Siege, aber da musst du auch erstmal hinkommen, zumal
bei eben Kirchdorf halb. Das heißt, ja. du musst dreimal punkten, um da ranzukommen.
Und du hast halt schon zu Hause hoch gegen Ingolstadt verloren.
Du hast in Kirchdorf verloren.
Genau. Und das wird kompliziert, da noch jemanden abzufangen. Und ich meine, die einfachste Variante ist, dass man zweimal München schlägt. Nur darf dann München
nicht
mehr maximal noch ein Spiel gewinnen.
Ja.
Und das sehe ich halt auch nicht. Also ich kann mir durchaus vorstellen, je nachdem, was für eine Dukes-Mannschaft dort auf dem Platz stehen wird, dass man gegen die eine Chance hat. Die haben noch nicht gegen Kirchdorf gespielt. Das heißt, das sind auch noch zwei Spiele, wo mindestens eine von beiden Mannschaften punkten wird. Oder halt beide. Von daher, die Scorpions müssen anfangen zu punkten. Sie hatten gegen Marburg die Chance, da haben sie sehr, sehr unglücklich verloren. Es hilft nichts. Also ich habe schon das Gefühl, Nikola, dass Stuttgart verbessert ist und dass ihnen auch Jubek gut tut, was ja auch im Sinne einer möglichen Relegation vielleicht kein schlechtes Zeichen ist.
Sie werden Punkte brauchen, denn Ravensburg scheint ja nicht die schlechteste Offense zu sein. Kurze Pause hier und dann schauen wir noch auf die Spiele vom Wochenende. Es sind nur vier, bis gleich.
Kick in Rush. Das WM-Tippspiel auf meinsportradio.de. Präsentiert von Mobilcom Debitel. Registriere dich jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush und gewinne jeden Spieltag ein nagelneues Sony Xperia XZ2 Kompakt. Bereitgestellt von Sony. Kick and Rush, die WM 2018 auf meinsportradio.de. Werde der Zar des Tippspiels.
Hallo, mein Name ist Heike Drexler, ich bin Doppel-Olympiasiegerin im Weitsprung und ich höre sehr gern mein Sportradio.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website.
Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
Teil 3 bei Road to German Bowl, dem GFL-Podcast hier bei meinsportradio.de. Es sind nur vier Spiele am Wochenende, das hat zum Teil auch damit zu tun, dass man wegen der Fußball-WM als GFL dem ganzen Trubel aus dem Weg gehen wollte. Das ist dann auch der Grund, warum man nächste Woche sehr viele Sonntagsspiele hat am 7. und 8. Juli, weil nämlich die deutsche Nationalmannschaft ihr Viertelfinale höchstwahrscheinlich entweder am Freitag oder am Samstag gehabt hätte, nämlich die Viertelfinals angesetzt. Nun wissen wir, dass das mit dem Viertelfinale für die deutsche Fußballnationalmannschaft ein bisschen schwierig werden könnte seit heute Abend. Nichtsdestotrotz sind die Spiele so angesetzt und deshalb kurz vor der Sommerpause jetzt ein bisschen weniger Spiele, die Sommerpause ja für ursprünglich für die EM eingeplant, an der Deutschland nicht teilnimmt. Deshalb vom 8.7. bis zum 4.8. nur zwei Spiele. 21.7. Munich Cowboys, Kirchdorf Wildcats, 28.7. Frankfurt Universe gegen die Munich Cowboys. Das heißt, alle haben Sommerpause, nur die Münchner nicht, streng genommen. Die haben jetzt quasi ihre Sommerpause dieses Wochenende und nächstes. Nee, nächstes Wochenende spielen sie gegen Ingolstadt, gar nicht wahr. Die haben dieses Wochenende ihre Sommerpause. 30.06. 16 Uhr, Kirchdorf Wildcats, Allgäu Comets. Wir haben es eben gesagt, es gab vor zwei Wochen schon mal 35-23, der Sieg für die Comets. In einem Spiel, wo ich das Gefühl hatte, Kirchdorf hat underperformed. Für Kirchdorf wäre mehr drin gewesen. Christoph Riener war nach dem Spiel auch reichlich bedient. Und die Comets waren ein bisschen mit einem blauen Auge davon gekommen. Meinst du, es dreht sich?
Auswärtsfahrten nach Kirchdorf sind immer schön. Ja, auch wenn es für Allgäu verhältnismäßig kurz ist, verglichen mit Marburg oder anderen. Ich glaube, dass ich das drehen kann, ja. Die Wildcats hatten offensiv ein gutes Spiel, konnten das erste Mal seit langer Zeit wirklich sehr gut werfen. Und eigentlich sind das zwei Teams, die ich relativ auf Augenhöhe sehe. Vielleicht ein leichter Talentvorteil für Allgäu, vielleicht ein leichter Coachingvorteil bei Kirchdorf. Und man darf nicht vergessen, das ist ein wichtiges Spiel. Ich denke, wenn Allgäu das gewinnt, haben sie eine wirklich gute Chance auf dem Playoff-Platz. Dann wären sie 5 Punkte vor Kirchdorf, also 5 Positivpunkte. Und hätten offensichtlich den direkten Vergleich gewonnen. Gewinnt Kirchdorf das, erhalten die sich auf jeden Fall ihre Playoff-Chance. Also das klingt jetzt nicht nach der großen Ansetzung, aber das ist für den weiteren Saisonverlauf der GFL Süd eine wahnsinnig wichtige Partie.
Das ist also das eine Spiel im Süden, das andere Spiel im Süden ist Schwäbisch Hall gegen Marburg. Da müssen wir unterscheiden, Marburg spielt mit Nasita und Marburg spielt mit Zack Cunha. Marburg spielt gegen Nasita, bei allem Respekt für Silas, ich fürchte, das wird unschön.
Mhm. Vor allen Dingen, also der hat schon gegen Ingolstadt eine Menge Hits eingesteckt, wo ich mir dachte, gut für ihn, dass er wieder so souverän aufsteht, denn er hat es ein paar Mal wirklich eingeschlagen. Und Nasita ist halt auch keiner, der sich dann schont. Das muss man ihm halt wirklich geben. Der tut von Minute 1 bis zu Minute 48 alles für seine Mannschaft in dem Moment. Und manchmal auch ungesunde Dinge, könnte man sagen, an der Stelle. Und die Haller werden da mit Sicherheit einen Weg finden. Zu Zach Kunje kann ich wenig sagen, aber es wird vermutlich eher der Dropback-Passer sein, den Dale Heffron eben normalerweise wirklich schätzt. Auf der anderen Seite, Nicola Groß eingespielt, wird der auch nicht sein können.
Ja, weil also Sonntag hieß es noch, sie verhandeln. Das heißt, wenn überhaupt, dann ist es Sonntagabend oder Montagabend zum Abschluss gekommen. Das heißt, dann musst du ja noch einen Flug buchen. Und aus North Dakota dauert es vielleicht auch ein bisschen, ist vielleicht ein bisschen schwieriger als, also du musst halt irgendwo nach, wahrscheinlich nach Chicago fliegen oder irgendwo. Also vielleicht sind die Optionen da nicht ganz so gut. Das heißt, er ist frühestens Donnerstag dann gelandet. Das lässt ihm eine Trainingseinheit, vielleicht zwei. Zumal das sehr tief im Playbook kann auch nicht sein, weil das wird er dann auch erst kurzfristig bekommen haben. Also, ja.
Wir müssen uns nichts vormachen, dass Haller der klare Favorit ist und auch halt in den beiden Linien wirklich große Vorteile haben wird. Das unabhängig vom Quarterback schon enorm schwer für die Mercenaries sein wird.
Das ist also der Süden am Samstag, 17 Uhr im Optimal Sportpark und 16 Uhr Kirchdorf in der Innenenergie Arena. Und am Sonntag gibt es dann zwei 15 Uhr Spiele, auch da ein bisschen rumgeschubse, glaube ich, weil da die Achtelfinals waren. 15 Uhr am Sonntag spielt Köln gegen die Dresden Monarchs. Die Kölner müssen sich von dieser Klatsche in Berlin erholen. Die Monarchs, ja, wenn sie mit Turnoveritis wieder anreisen, dann können es unnötig knapp werden. Was erwartest du?
Ja, es ist echt eine interessante Geschichte. Ich meine, die Kölner laufen gern. Dresden hat den Lauf jetzt gegen Braunschweig komplett abgewürgt. Ich glaube, dass Köln Probleme bekommt, wenn sie eindimensional passlastig werden müssen. Von daher sehe ich da einen Vorteil für Dresden. Ich sehe im Kölner Defensive Backfield niemanden, der Page stoppt. Gut, sind die Kölner nicht alleine. Auf der anderen Seite habe ich schon Respekt vor der Kölner Defense und auch vor deren Defensive Coaching. Das ist schon was, was wieder zu einer Turnover-Armada für Dresden führen könnte. Die Monarchs sind für mich der Favorit. Aber ich sag mal so, wenn sie jetzt so ein Line-Spiel wie gegen Berlin hinlegen mit 5 Turnovern, dann sehe ich da durchaus, dass Köln das Spiel gewinnen kann, aber vermutlich auch nur dann, oder?
Eigentlich schon, ja. Also ich muss sagen, Patrick Köpper war ja relativ angefressen von seinem Team bei den Auftritten, beim Auftritt in Hamburg ganz besonders, bei Hildesheim auch ein bisschen, von wegen, wir spielen jetzt nicht auf dem Level, wo wir spielen müssen, wenn wir ganz groß mithalten wollen, und das Spiel in Berlin scheint in dieser Theorie zu bestätigen. Jetzt kommt mit Dresden der nächste Playoff-Kandidat und ja, da muss sich Köln ganz gehörig steigern. Also ohne eine ganz klare Steigerung und das Erzwingen von Dresdner Federn sehe ich auch nicht, dass sie das gewinnen, so sympathisch wie die Kölner auch sind.
Ja, da sind wir uns einig. Nichtsdestotrotz ein wichtiges Spiel für Köln, denn die haben noch zweimal Braunschweig, die haben noch einmal Potsdam zugegebenermaßen zu Hause, ein Spiel, was unglaublich wichtig werden wird. Und dann noch das Rückspiel gegen die Rebels. Sieht jetzt gut aus, bis jetzt nur eine Niederlage und ein Unentschieden geholt, aber da wartet noch ein schweres Restprogramm für die Crocs.
Die vierte Partie an diesem Wochenende, die zweite im Norden, ist am Sonntag dann um 15 Uhr im Eintrachtstadion in Braunschweig. Die New Yorker Lions haben die Potsdam Royals zu Gast und seit letzter Woche irgendwie denken wir uns, es könnte ein interessantes Spielchen werden.
Ich sehe halt genau zwei Szenarien für das Spiel. Szenario 1, Braunschweig kann scoren und Potsdam nicht. Dann wird es sehr deutlich.
Die zweitbeste Szenario, die drittbeste Offense, ne? 40,2 ja. Und 39,8, irgendwie sowas.
Ja. Und die zweite Option ist, Braunschweig kann scoren und Potsdam kann scoren. Eigentlich bin ich davon überzeugt, dass Potsdam mit dem starken Receiving Core, mit Austin Gaefer, der für mich einer der absolut besten Quarterbacks, wenn nicht der beste Quarterback der Liga in diesem Jahr ist, also es würde mich nicht komplett schocken, wenn die 40 machen in Braunschweig. Klingt viel, aber ich glaube, die sind so gut, wenn die fokussiert sind und ein Spiel durchziehen. Auf der anderen Seite glaube ich halt auch, dass die halt hinten echt Punkte abgeben werden. Und zwar vermutlich weniger gegen den Lauf, aber vor allen Dingen gegen den Pass. Und da werden sich Clark, Schumann, Holz, Römer und Bollmann und Bogdan und wer auch immer und wen auch immer sie da noch in ihrer Offense haben, schön austoben können. Aber glaubst du, Potsdam kann das gewinnen? Oder ist das noch eine Nummer zu hoch als Aufsteiger?
Potsdam ist physisch in den Lions, also athletisch. Ja.
Mhm.
Das heißt, das Lion-Duell, weiß ich nicht, ob Braunschweig das gewinnt, was irgendwie der Klassiker bei Braunschweig sonst war.
Ja.
Clark haben wir gesehen, wenn der richtig Druck frisst, dann wird er auch so menschlich. Ja. Dann
ja.
Hat man Anfang der Saison schon in Paris gesehen. Und jedes Mal, wenn Druck kam, war es dieses Jahr jetzt auch nicht so überragend. Also gegen Frankfurt hat er ja auch so seine Probleme gehabt. Und gegen Frankfurt hatten sie noch das Glück, dass der Gegner quasi nicht punkten konnte. Von daher, also ich könnte mir das auch als knappe Geschichte vorstellen. Die Royals, wie gesagt, das ist halt ein, also nicht kein normaler Aufsteiger. Ja.
Mhm.
Das ist schon gut gecoacht. Das ist ja gut aufgestellt, das scheint athletisch super zu laufen. Ja. Von daher bin ich da auch sehr gespannt auf dieses Spiel. Also für mich der Kracher am Wochenende.
Ja, wer da in der Nähe ist, sollte halt wirklich hingehen. Also ihr werdet euch das auch im Stream anschauen können, aber geht hin, weil das könnte wirklich spektakulär werden. Und ich hoffe, dass wir dass wir jetzt beide Mannschaften nicht total gejinxt haben nach so viel Lob, aber wir haben ja die Qualitäten schon von beiden gesehen. Und
nee, und vor allen Dingen, also ich meine, die Potsdamer sind ja auch noch mittendrin. Die haben weniger Spiele ein bisschen wie Braunschweig, weil sie halt Europapokal gespielt haben und dementsprechend ein paar Spiele aufholen müssen. Weil sie haben nur 6 Minuspunkte. Und sie haben die Rebels schon geschlagen. Gut, gegen die Dresden haben sie 2-mal verloren. Gegen Köln haben sie jetzt noch das Rückspiel. Gegen Braunschweig spielen sie noch 2-mal. Gegen Kiel haben sie ein Rückspiel.
Also ich sehe Potsdam trotz der beiden Niederlagen gegen Dresden.
Ich kann mir trotzdem sehr gut vorstellen, dass die Saison irgendwie bei 18-10 beenden.
Ja.
Und dann ist die Frage, weil Rebels, Monarchs, Crocodiles und Braunschweig ja alle sowieso nochmal gegeneinander spielen. Das heißt, da werden massiv Punkte geklaut. Vielleicht reicht das für Platz 3, vielleicht sogar für mehr.
Eben. Und also ich würde nicht mal ausschließen, dass sie auf Platz 2 am Ende rauskommen. Aber ja, das ist spannend. Das ist schön, dass es in der GFL dieses Jahr diese Fragen absolut gibt. Und die Antworten werden Stück für Stück kommen, Nicola, eine nach dem anderen. Aber wie gesagt, auf die Partie da im Norden zwischen den Lions und den Royals bin ich wirklich, wirklich sehr gespannt. Und ich hoffe, dass uns das nicht enttäuscht. Aber das könnte wirklich eine sehr, sehr gute Partie werden, denn beide sind für guten Offensivfootball in der Lage. Und wie gesagt, auf einen Punkt möchte ich nochmal kurz eingehen. Ich sehe auch persönlich zum Beispiel das Duell der Braunschweiger O-Line gegen die Potsdamer D-Line eher in Richtung Potsdam ausschwenken.
Ja, definitiv. Also von daher, das ist ein Team, das zumindest die Tools hat, um Braunschweig richtig unangenehm zu werden. Ob sie dann auf den Platz bringen, sie spielen das erste Mal in Braunschweig in diesem großen Stadion, ja, das ist für die auch ungewohnt, das müssen wir dann sehen, aber zumindest sie hätten alle Mittel da, um Braunschweig wirklich zu ärgern, und wir wissen, dass wenn man Braunschweig ärgert, dann nehmen Dinge auch manchmal mal einfach ihren Lauf.
Genau.
Gut, dann schauen wir noch kurz auf die GFA 2, da finden 5 Spiele am Wochenende statt, am Samstag im Norden. Die Adler im Poststadion in Berlin gegen die Rostock Griffins, das Ostduell mit Abstiegscharakter für die Adler. Die müssen, die brauchen Punkte und die brauchen sie wahrscheinlich zu Hause. Oder?
Ja, und Rostock steht halt so ein bisschen im Mittelfeld. Spielt aber eine sehr souveräne zweite Saison. Ich glaube nicht, dass die in Abstiegsnöte kommen. Da könnte was entstehen bei den Griffins.
Sind die nicht im Augenblick sogar auf Platz 2, weil
sich
im Zorn letzte Woche, doch, Rostock ist noch nicht Zweiter, auf 10-4.
Es legen sich halt alle, okay, 10-4, dann sind sie noch nicht mal ausgeschlossen, dass sie nochmal oben angreifen.
Oh, nein.
Aber Düsseldorf legt sich halt im Moment nicht hin.
Ich stelle mir vor, Rostock in der GFL da hinzukommen, Hilfe.
Ja.
Das ist der nächste Flughafen Berlin. Wahrscheinlich,
ne? Ja. Samstag Stuttgart, Sonntag Rostock. Alles ganz entspannt.
Oder umgekehrt. Samstag Kempten, Kempten spielt ja sonntags, aber Samstag Kirchdorf, Sonntag Rostock, jo.
Ja. Live in Virginia.
Dann 30.06. 17 Uhr, VfL Benrath, die Düsseldorf Panther im fast schon Stadtduell gegen Langfeld Longhorns, Langfeld Grenze direkt an Düsseldorf und vor allen Dingen von Benrath nach Langfeld ist nur wirklich nicht weit. Langfeld auch in Abstiegssorgen und Düsseldorf.
Ja,
die müssen schauen, dass sie nicht dumm Punkte verlieren, weil also im Augenblick schlagen sich dahinter ja alle brav selbst.
Richtig, und die Defense schon mit 3 Shutouts in der GFL in dieser Saison ist da wirklich der Anker. Wenn ich mir überlege, wie zahnlos zum Teil die Offenses der beiden letztplatzierten GFL Nord-Teams daherkommen, könnten das durchaus punktearme Relegationsspiele werden, sofern die Panther sich da oben halten, wonach es im Moment einfach aussieht. Also immer mal wieder knappe Spiele dabei, auch gegen Solingen ein bisschen Glück gehabt, aber ja, sie gewinnen sie. Und das muss man tun, um Meister zu werden und jetzt am Wochenende klarer Favorit gegen Langenfeld.
Und dann am Sonntag Paderborn gegen Elmshorn, 15 Uhr im Hermann-Löhn-Stadion, Paderborn Tabellenletzter, 1.7. Albershausen gegen die Straubing Spiders. Das ist, Straubing kann sich da, glaube ich, endgültig alle Abstiegssorgen entledigen, die sie eigentlich schon gar nicht mehr haben mit 10-6 Punkten, aber dann wird das Ding definitiv durch. Und das wichtigste Spiel vielleicht am Sonntag immer noch, die Ravensburg Razorbacks haben um 15 Uhr die Wiesbaden Phantoms zu Gast. Mit einem Sieg wäre das auch ein großer weiterer Schritt in Richtung Aufstiegsrelegation.
Ravensburg kann sich nur selber schlagen, so hart müssen wir das sagen. Die haben mittlerweile einiges an Vorsprung durch die Niederlagen oder Unentschieden der Saarländer sich geholt. Auch dahinter sind dann unter anderem die Wiesbadener unterwegs, sind die Nürnberger unterwegs. Wiesbaden hat mehrfach gut mitgehalten, auch gegen gute Teams. Er hätte da auch durchaus mehr Punkte haben können. Ich denke, die werden Ravensburg fordern, aber die Razorbacks sind der Favoriten, so wie die Offense im Moment läuft. Wird das unglaublich schwierig, die in der Hinsicht zu stoppen. Die können sich das in jeder Partie leisten, 30 zu fangen, was selten passiert, aber sie können sich es leisten, weil die Offense einfach mindestens 40 jede Partie scoret.
Und Ravensburg seit, glaube ich, 2 oder 3 Jahren zu Hause ungeschlagen. Das war's von Road to German Bowl für diese Woche. Mehr GFL-Football gibt's dann nächste Woche, wenn wir uns über die Partien vom Wochenende unterhalten und schauen, ob Braunschweig Potsdam das gehalten hat, was wir uns davon versprechen. Wir hören uns also nächste Woche wieder. Machen Sie es dann gut. Tschüss.
This is GFL-Football.
Road to German Bowl. Der GFL-Podcast mit Nicolas Martin und Christian Schimmel auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.